Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir der Sascha. Guten Morgen.
Guten Morgen, Manu.
Ihr hört natürlich einen Spiele-Podcast und Sascha macht auch Spiele-Podcasts und Videoberichte. Du bist Sascha von den Highscore Heroes.
Genau, besser könnte man es nicht sagen.
Und wir haben uns getroffen in einem fernen Königreich, um dauerhaft zu sterben. Um mal die Überleitung zu treffen. Die Rede ist heute,
um ein Land zu regieren und irgendwelchen Untertanen Münzen hinzuwerfen.
Genau. Ja, das machen wir Podcaster ja so. Wir laufen durch die Straßen und werfen Leuten Münzen hin, damit sie uns hören. Eigentlich läuft's andersrum mit Patreon, gell?
Genau. Ja, irgendwie schon.
Kingdom ist ein kleines, aber wie ich finde, sehr, sehr feines Spiel. Hat einen beschissenen Namen zum Googlen. Deswegen verlinken wir natürlich auch die Seite. Keine Sorge. Es ist mir begegnet, so rum geht der Satz, auf der Indie-Arena auf der letzten Gamescom. Da bin ich so lang geschlendert, hab mir geguckt, was da alles so gibt. Und es ist mir trotz seiner Pixel-Optik aufgefallen. Sagen wir es mal so. Ja. Weil eigentlich denkt man so, oh, Pixel-Optik, Indie-Spiel, da kann man ja nur noch die Augen verdrehen. Aber Kingdom hat eine, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, hat sofort so eine magische Aura irgendwie auf mich ausgestrahlt.
Ja, es hat definitiv einen Charme. Also diese Pixel-Art, also ich meine, es ist Pixel-Art. Es wirkt auf den ersten Blick, wenn man sehr grob drüber schaut, hat man so das Gefühl, wow, hallo, willkommen zurück, Commodore 64. Aber wenn man dann so ein bisschen sich damit beschäftigt und das Ganze anschaut und so das Ganze auf sich wirken lässt.
Vor allem
lässt, dann,
in Bewegung,
ja. Ja, in Bewegung. Es sieht fantastisch aus. Und es hat mich, obwohl es ja sehr, sehr minimalistisch ist, ich meine, es ist ein minimalistisches Aufbau-, Ressourcenverwaltungsspiel, was dem Spieler nicht viel an die Hand gibt, aber mich persönlich sehr schnell abgeholt hat.
Genau, um mal so die Faktenlage zu checken. Es ist ein 2D-Scroller. Erstmal von der Technik. Also man reitet mit einem König oder einer Königin, die zufällig generiert wird, links und rechts. Mehr kann man eigentlich auch schon gar nicht machen, außer Münzen werfen. Und das vom Spielgenre ist es eine Mischung aus Permadeath und Aufbausimulation. Und das fand ich irgendwie sehr interessant, weil die meisten Permadeath-Spiele, sowas wie Spelunky, sagen wir mal so ein paar Vertreter, FTL oder so.
Darkest Dungeon,
genau. Die sind ja so knochenhart, das ist Kingdom auch, aber sie haben meistens irgendwas mit Kämpfen zu tun oder mit Überleben oder Reaktion oder Ausweichen. Und FTL nicht ganz so stark, deswegen hat mich das nämlich auch schon gereizt. FTL ist diese Weltraumreise, nenne ich es jetzt mal, wo man aber auch kämpfen und Gegner und sowas bekämpfen muss und mit einer sehr starken Action-Komponente. Und Kingdom nimmt wirklich so dieses ganz klassische, du hast erstmal nur ein Lagerfeuer und da baust du dein Königreich auf. Prinzip, aber eben mit dieser Permadeath-Kombination, die ich so noch nie gesehen habe. Und deswegen hat mich das erstmal total fasziniert, wie das funktionieren kann.
Es passiert ja auch nicht so häufig, dass wir im Grunde genommen so Aufbau- oder Ressourcenverwaltungsspiele haben, die ein Side-Scroller sind. In der Regel ist es ja diese Top-Down-Ansicht, die wir haben. Du erstellst irgendwas und hier ist es wirklich so, du sitzt auf deinem Pferd, du kannst eigentlich, abgesehen davon, dass du wirklich Münzen wirfst, um zum Beispiel Wegelagerer anzuheuern, die sich deinem Dorf anschließen, du kannst nicht so besonders viel machen. Du bist im Grunde genommen ja in der Königsrolle. Du bist derjenige, der verwaltet. Du bist derjenige, der die Coins in den Club wirft, sozusagen.
Die also, Profis im Club.
Genau. Ja.
Ja, und man kann sich nämlich auch nicht verteidigen. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Spielelement. So ein bisschen an Minecraft angelehnt kommen nachts die Lurker. Ja, das sind auch so grüne Kreaturen. Du hast einen Tag-Nacht-Zyklus und du hast tagsüber eben Zeit und hoffentlich genügend Ressourcen, um Verteidigungsmauern aufzubauen, um Verteidigungsanlagen aufzubauen. Da kommen wir gleich dazu noch, was es da alles gibt. Damit du nachts eben nicht überrannt wirst, damit dein Lager nicht zerstört wird von diesen grünen Monstern. Und das ist eigentlich auch schon das ganze Spielprinzip. Du musst so lange wie möglich überleben.
Genau,
und dein Königreich beschützen.
Es ist relativ simpel vom reinen Grundprinzip her, aber man merkt dann relativ schnell, okay, so einfach ist es doch nicht.
Oh ja.
auch wenn es ein festes Spielziel gibt, auch wenn wir vielleicht da nicht zu viel vorwegnehmen sollten.
Aber genau, das sagt das Spiel auch selber. Man kann das Spiel schaffen, wir wollen aber nicht verraten, wie. Weil das ganze Spiel hat es auch so als Grundprinzip, du bekommst keine einzige Textbox. Also du hast am Anfang 3 Tutorial-Texte. Hier zünd das Lagerfeuer an, heuer diesen Menschen an, kaufen Pfeil und Bogen. Hier ist noch ein Hammer und jetzt viel Spaß. Ja, mehr ist es nicht. Also die ersten 2 Minuten sind Tutorial und alles andere, was du danach, alle Gebäude, die du danach noch bauen kannst, alle Werkzeuge, die du irgendwie erzeugen kannst, dass du triffst einen Händler und so weiter. Es wird dir alles nicht erklärt, weil das natürlich auch so dieses Permadeath-Prinzip mit sich bringt, dass du immer wieder von ganz vorne anfangen musst und mit jedem Run, den du nicht schaffst, lernst du halt Erfahrung. Und das ist so eigentlich dieser Progress in diesem Spiel, weil allen anderen Progress verlierst du ja sofort wieder.
Ja, es ist komplett Trial and Error, bis du einmal das Grundprinzip im Grunde genommen verstanden hast, wo du weißt, okay, wie fange ich an? Also ein ganz einfacher Anfangsfehler, glaube ich, den viele Leute in so einem Aufbauspiel machen, ist, dass sie reingehen und sagen, ich fange mal damit an, ein paar Handwerker zu bauen, denn ich muss ja Dinge bauen. Genau. Bis du dann merkst, Handwerker sind vielleicht nicht so wichtig wie zum Beispiel Bogenschützen, die für dein tägliches Einkommen sorgen, die Hasen erlegen. Denn wenn zum Beispiel Bogenschützen Hasen erlegen, wenn die Hirsche erlegen, gibt das Geld und Geld ist einfach die Währung und alles definiert sich in dem Spiel über Geld. Hast du kein Geld, stirbst du eigentlich.
Genau, und dann hast du einfach nur noch die Zeit. Also wenn du nicht mehr genügend Kohle hast, sprich, es kann durchaus auch mal passieren, dass eben das Lager so überrannt wird. Manchmal schafft man es dann eben auch noch mit dem König zu flüchten und sie klauen dir nicht die Krone.
Ja.
Dann kommst du zurück zu deinem Lagerfeuer und dann ist da halt nur noch irgendwie ein Handwerker und du hast keine Kohle mehr. Dann überlebst du halt vielleicht noch 10 Minuten bis zur nächsten Nacht, kannst vielleicht noch eine Wand hochziehen und dann war's das aber. So.
Genau, denn Monster sind ja auch nicht so brutal, dass sie quasi unsere Untertanen abschlachten, sondern die klauen denen einfach nur ihre Werkzeuge und das ist für dich fast mit dem Tod gleichzusetzen, wenn du keine Münzen hast, um sozusagen die Lager wieder aufzufüllen, dass sich jeder wieder einen Bogen nehmen kann und am Ende laufen die Bewohner einfach nur planlos hin und her. Ja. Game over.
Und das ist auch der ganze Reiz vom Spiel, so dieses Spiel zu managen im wahrsten Sinne des Wortes und dein Lager so strategisch aufzubauen, dass du eben A, die Angriffe überlebst und B, eben auch herausfindest, wie benutze ich denn jetzt zum Beispiel die Farmen richtig oder so, ja? Also du kannst nachher eben Bauernhöfe erbauen und so weiter. So ein kleines als Beispiel mal, das ist jetzt eine Mechanik zu spoilern, finde ich irgendwie blöd, das ist eher so ein kleiner Tipp. Also was ich zum Beispiel sehr spät erst kapiert habe, ich habe mich immer geärgert, ich hatte eine super Verteidigungswand dann so in der Stadt und habe dann halt außerhalb so Bauernhöfe gehabt. Und auch den Bauernhof kannst du in 2 Stufen verbessern. Wenn du ihn einmal verbesserst, dann kommt halt der mit der Sense und sät und erntet und bringt dir ordentlich viel Geld, also richtig viel Geld im Vergleich zu den Bogenschützen. Dann kannst du das erweitern, dass da ein Haus draufsteht. Das ist dann ganz, ganz geil, weil dann bleibt der nachts nämlich dort und arbeitet weiter und verdient mehr Geld. So, wenn du es auf Haus aber nicht baust, dann läuft er nämlich in die sichere Stadt. Dann geht er dir nicht dauernd drauf. Dann geht dir das Werkzeug nicht dauernd verloren, was im Endeffekt dann erstmal viel mehr Geld bringt. Und du darfst dann dieses Haus halt erst dann bauen, wenn du dahinter nochmal ordentlich Verteidigungswände aufgestellt hast. Und solche Feinheiten irgendwie rauszufinden, da entsteht so dieser ganze Reiz des Spiels, weil ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich dachte so, oh nee, jetzt habe ich verloren, jetzt mache ich aus. Und dann kommt so dieses Retry. Also gut, ich baue noch kurz das Grundlager auf. Ja, ich mache noch kurz den Anfang und dann spiele ich ein andermal weiter. Und dann habe ich mich halt dabei ertappt, dass ich wieder eine Stunde drin war und dann halt wieder irgendwie am Tag 15, 16, 20, wie auch immer, irgendwann gestorben bin. Und dann dachte ich so, jetzt mache ich aber aus. Also gut, nee, ich probiere jetzt noch das und das und das aus. Und unfassbar, das hat so eine Sogwirkung auf mich ausgestrahlt, dieses Spiel.
Ja, dadurch, dass der Tag- und Nachtzyklus auch sehr knapp gehalten hat. Ich glaube, 2 Minuten Tag, 2 Minuten Nacht oder sowas, bist du einfach dazu veranlasst, immer wieder zu sagen, ach, weißt du was?
Ja,
einmal probieren. Ein Tag geht noch, ich warte noch mal eben die Truhe ab. Oder ich fange noch mal eben an, einmal komplett nach rechts oder nach links zu laufen, was eigentlich das ist, was du als König tust. Also der Tag beginnt und du beginnst, im Grunde genommen deine Verteidigungsanlagen vielleicht aufzubauen und dann in irgendeine Richtung zu hetzen, weil du im Wald ein neues Wegelager suchst, wo du Leute anheuerst, weil du vielleicht eine Truhe suchst und du bist im Grunde genommen nach links, nach rechts am Hetzen, du versuchst Hirsche in dein Lager zu bringen.
Also und vor allem Geld einzusammeln, also man muss ja die Steuern eintreiben sozusagen. Die die Bogenschützen und so, die bringen dir das Geld ja nicht hin, sondern in dem Moment, wo du an ihnen vorbeireitest, werfen sie dir die Münzen hin und dann hebst du sie auf. Das heißt, du bist die ganze Zeit am Anfang am Geld eintreiben, Geld zu collecten und Aufträge zu verteilen.
Ja. Und es ist auch nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich bin jetzt gestorben, ich starte neu und ich weiß ja schon, wo die ganzen Sachen sind. Denn diese Welt wird jedes Mal zufällig erstellt. Und ich meine, beim König der Löwen hat man so schön gesagt, alles, was das Licht berührt, gehört dir. Hier ist das genauso. Also, du kannst wirklich, wenn du möchtest, dein Lager richtig weit expandieren zu den Seiten, was nicht unbedingt immer am cleversten ist. Nee,
ja. Aber irgendwann muss man es dann halt, ja, weil du brauchst ja den Platz, du brauchst die Einnahmen und so weiter. Aber im richtigen Moment zu expandieren und im richtigen Moment zu wissen, wann es gut ist, die Expansion zu starten. Was mir ganz oft am Anfang passiert ist, ich reite an so einem Baum vorbei und es war schon so Abenddämmerung und ich so, ach, den Baum kann ich ja fällen. Dann habe ich hier Platz, dann kommt ja da noch eine neue Verteidigungswand, dann kann ich die ja nachher hochziehen. Und dann sehe ich, wie mein Bauarbeiter halt losläuft in den dunklen Wald, aber dann geht gerade die Sonne unter und ich so, nein! Und du kannst es leider auch nicht abbrechen, du kannst die Befehle nicht zurücknehmen. Oder habe ich das irgendwie übersehen? Geht nicht, gell?
Du kannst sie nicht zurücknehmen, aber ich glaube, du kannst die Leute dadurch, dass du Münzen hinwirfst, dann so ein bisschen von der eigentlichen Aufgabe ablenken.
Du kannst ihnen quasi Aufgaben, ich habe es dann manchmal noch geschafft, ihnen quasi innerhalb der Schutzmauer noch eine wichtigere Aufgabe zu geben, dann priorisiert er so ein bisschen,
genau.
Oder wenn er da zuerst vorbeiläuft, aber da sind mir schon auch einige Leute draufgegangen, beziehungsweise die Werkzeuge. Die Leute sterben ja nicht, hast du ja schon gesagt, sondern die laufen einfach wieder zurück zu ihrem Lagerfeuer im Wald. Die kosten dann aber wieder neu zum Anwerben. Die sind dann sozusagen erstmal sauer auf dich, weil sie halt irgendwie angegriffen wurden. Auch eine nette Mechanik, finde ich.
Undankbares Volk, da werfen wir dem schon Münzen entgegen und dann verlassen sie uns. Ja, gerade in so Nächten, wenn es dann noch diesen, es gibt diesen Blutmond im Spiel, wo die Monster extrem heftig angreifen. Und wenn dir sowas in den frühen Spielstunden passiert, oh Gott, ich habe schon wirklich ich bin niemand, der seinen Controller gerne wegwirft. Also ich verstehe nie, wenn Leute sagen, sie zerbrechen Controller bei FIFA-Spielen, aber da war ich so das eine oder andere Mal wirklich kurz davor.
Aber ich mag Permadeath-Spiele, inzwischen mag ich sie komischerweise. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, ich mag Permadeath ja nicht, aber inzwischen weiß ich, dass es da einfach tolle Sachen gibt. Und ich habe mich da auch damit abgefunden, dass man eben immer von vorne anfängt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Kingdom ist mir das so, kommt mir das relativ sanft vor, dieses Neuanfang, weil der Reiz auch groß ist, wieder von vorne anzufangen. Weißt du, also bei so einem Spelunky zum Beispiel, wo man eben so in verschiedene Etagen runter muss, da denke ich mir immer, ach Mann, ich war doch schon in Stufe 10, warum muss ich denn jetzt wieder von vorne anfangen? Aber hier ist es so irgendwie anders, weil es dauert nicht so lange und du kannst aber trotzdem, wenn du gut spielst, hast du trotzdem ein Spielerlebnis von ja, also kann man locker 2-3 Stunden auch an so einem Kingdom verbringen, gell? Das ist keine Schwierigkeit.
Also allgemein, ich finde, Permadeath-Spiele müssen motivieren, dass du wieder anfängst. Ja. Und gerade hier, dass alles relativ schnell geht, dass selbst wenn du stirbst und du steigst wieder ein, du bist so schnell wieder bei Tag 10, bei Tag 15. Und du hast immer das Gefühl, dass du was lernst aus deinem Scheitern. Das ist ganz wichtig. Deswegen ist das auch so ein Grund, weshalb ich immer wieder gerne rangehe. Ich hatte zwar auch so einen Tag, und da hatten wir drüber gesprochen, als wir den Podcast so ein bisschen geplant haben, weil ich sagte, boah, mein Spielstand ging platt und das war's jetzt irgendwie. Aber ich habe mich dann auch erlebt am gleichen Tag, dass ich sage, komm, eine kleine Runde geht noch.
Ja, es gibt ja auch immer was zu entdecken, wie du so gesagt hast. Also A, lernt man immer was, B, hat man immer wieder was Neues auszuprobieren. Also so nach dem Motto, okay, jetzt probiere ich das mal mit den Bauernhöfen so und so. Oder jetzt probiere ich mal den Händler erst zu holen, wenn ich die Sichel-Workshop habe und so. Ja, also da kann man dann so verschiedene Sachen ausprobieren. Und auch, es gibt auch wahnsinnig viel so Sachen, die, wo man nicht genau weiß, was die bringen, wo man dann eben so eine Statue im Wald findet, ich verrate jetzt nichts, und wenn du dort Geld einwirfst, passiert irgendwas. Und es ist, finde ich, dann schon relativ einleuchtend, was das wohl bedeuten könnte, aber so diese verschiedenen Auswirkungen mal zu probieren oder eben auch rauszufinden, wie schaffe ich es denn auf die nächste Stufe? Manchmal kann man das Lager eben an bestimmten Stellen erweitern und manchmal nicht, ja? Also du musst dir bestimmte Sachen auch erst freischalten, damit du in die nächste Ebene sozusagen kommst, um überhaupt da weiterzukommen. Und es gibt so viel zu entdecken, auch nachher noch im späteren Verlauf des Spiels, wenn du dann schon so denkst, ja, jetzt wiederholt sich's aber, jetzt kommen halt irgendwie die Monster und ich verteidige und ich mache wieder Geld. Und dann kommt irgendwann noch so dieser Moment, wo du merkst, ah, da gibt's ja noch diese Funktion und da gibt's ja noch das und das und cool, ich kann ja hier noch erweitern. Großartig, also es ist durchweg motivierend von Tag zu Tag.
Ja, und das alles für einen sehr, sehr günstigen Preis. Also ich glaube, es kostet 10 € oder sowas. Ja. Ist momentan, glaube ich, nur für den PC erhältlich, soll in relativ kurzer Zeit aber auch für die Xbox One erscheinen. Und
also PC, Max, Linux, ja, also halt dieses Steam Play.
Genau.
12,99 auf Steam sehe ich gerade, genau.
Okay.
Und gibt es aber auch direkt bei Humble und bei den Entwicklern und GOG. Gibt es überall, glaube ich. Ja.
Und wenn man bedenkt, dass es ein Zwei-Mann-Team erstellt hat, also kann man nur seinen Hut ziehen.
Ja, und vor allem grafisch. Also wir müssen bei dem Spiel unbedingt nochmal, du hast ja Pixel-Grafik schon erwähnt, es ist so wunderschön, da durch diese Landschaft zu reiten. Vor allem ist es auch halt random. Du hast manchmal dann so Nebelschwaden, die aufziehen. Also sowas Hübsches habe ich selten gesehen in einem Pixels-Spiel. Du hast ja diese 2D-Fläche und unten spiegelt sich auch das Wasser. Also da ist so ein See. Und da sind dann so Reflexionen da drauf und dann schwäbelt dann wabert der Nebel oben drauf und es ist dann auch so ein bisschen immer, das Licht wird dann so dunkel und sie zündet sich eine Fackel an, wenn sie in den Wald reinreitet, dann ist da irgendwie so ein Hoffnungsschimmer glimmern und dann ist hüpft da so ein Reh verträumt vor dir her, also ja, diese ganze Stimmung.
Die kleinen Details dann auch, wenn dein Pferd zu lange läuft, dass dann wirklich so so richtig Dampf aus der Nase rauskommt, der richtig schnaubt und du kriegst das richtig mit und selbst die Nächte, ich meine, man könnte denken, okay, Nächte, relativ einfach, du machst es dunkel, aber jede Nacht wirkt irgendwie so ein bisschen anders, wenn du den Himmel betrachtest und du hast ja keinen Indikator, wann wird's wieder hell, wann wird's dunkel, du achtest deswegen immer auf den Mond so ein bisschen, wie bewegt er sich, du achtest auf die Sonne. So, genau. Also es ist grafisch dafür, dass es eigentlich auf den ersten Blick sehr minimalistisch wirkt, kann man so viel daraus ziehen.
Und es ist auch eine von diesen Pixel-Grafiken wieder, die früher nicht möglich gewesen wäre.
Ja.
Also das haben wir auch schon bei Sword and Sorcery gesagt. Es ist einfach eine Neuinterpretation von Pixel-Art und eben nicht diese Retro-Pixel-Art, wie bei Shovel Knight zum Beispiel.
Oder Nidhogg.
Genau, was ja 1:1 so hätte passieren können. Und hier weiß man, das würde auf einem alten System allein von den Effekten gar nicht funktionieren. Also wunderschön. Unbedingt mal auch in Bewegtbild angucken, wenn man sich's nicht direkt jetzt kaufen will.
Ja, also es haut dann einfach um. Der Soundtrack ist auch sehr toll. Er ist sehr zurückgenommen und passt irgendwie trotzdem sehr gut zum Spiel und geht ins Ohr. Also selbst nach, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt reingesteckt habe, aber jedes Mal, wenn ich es irgendwie wieder einleg, es ist nicht so, dass ich denke, ach, schon wieder diese Melodie, sondern es passt gut zum Spiel und es ist sehr nett aufgenommen.
Es ist toll. Also ich bin total verliebt in dieses Spiel. Ich sag das gerne, weil es fühlt sich so an, wie, ach komm, ich spiele noch. Also man vergisst irgendwie alles und man will nur noch Zeit mit diesem Spiel verbringen erstmal. Aber man kann eben dann auch sehr schnell wieder wütend sein auf dieses Ding und überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, um dann irgendwie ein paar Stunden später doch wieder reumütig zum Kuscheln zurückzukommen.
Das ist eine sehr schmale Gratwanderung, könnte man sagen. Was ich mir übrigens auch gut vorstellen könnte, dass man das Spiel vielleicht auf Mobile-Plattformen bringt, weil es braucht ja keine große Steuerung. Also links, rechts laufen, Coins hinwerfen. Ich denke, das wird sich auch ganz gut umsetzen lassen.
Es würde perfekt auf einem iPad funktionieren. Auf dem iPhone, ja, dadurch, dass es so Querformat ist, wird es schon auch gehen. Aber ich denke gerade auf iPad, Windows-Tablet, Android-Tablet, so würde das gut funktionieren, weil, wie du gesagt hast, anzutippen zum Coins und gedrückt lassen, um zu reiten und irgendwie, keine Ahnung, Doppeltap zum Schnellreiten, ist sicherlich auch mit dem Hintergedanken so gesteuert worden, denke ich schon auch, dass das kommt.
Kann man hoffen und ich vermute fast, ich werde es mir dann für diese Plattform auch nochmal kaufen.
Ja, ja, das, da komme ich auch nicht drum rum. Und man kann ja auch jederzeit aufhören, also das ist ja auch das Schöne daran, es speichert. Es ist ja kein böses Permadeath-Spiel, das du nicht speichern kannst, sondern du kannst halt nur nicht zwischenspeichern, sozusagen. Also du kannst natürlich jederzeit schließen und speichern und kannst an der Stelle weitermachen, aber halt nicht irgendwie sterben und dann ab der Stelle laden.
Genau. Ich denke allgemein, wir können ziemlich große Empfehlungen an das Spiel geben. Also wer so ein bisschen was mit den Genres anfangen kann, also sei es Aufbau, sei es Permadeath, der macht hier wirklich nichts falsch für einen kleinen Preis.
Dann lass uns doch jetzt noch, also die Empfehlung haben wir ausgesprochen, lass uns doch noch für die Leute, die es gespielt haben, ganz kurz so, was sind denn deine besten Tipps und Erfahrungen für die Leute, die es jetzt schon gespielt haben? Also du hast ja schon kurz angesprochen, nicht zu schnell expandieren ist, glaube ich, das Wichtigste, was man sagen kann.
Genau, erstmal schön alles zusammenlassen, also schön ruhig Wände hochziehen. Ich fange immer damit gerne an, dass ich einen Handwerker nur erstelle, weil du brauchst tatsächlich mehr nicht. Auch wenn es anfangs so den Eindruck macht, ich brauche viel mehr, weil ich muss ja bauen. Erstmal alles in Archer reinstecken. Ja. In Archer reinstecken, soweit es geht, dann in den Wald rennen und hier schön ins Dorf drauf treiben. Das ist anfangs ein bisschen aufwendig, weil du halt dein Pferd immer zum ein bisschen grasen lassen musst. Und das Pferd läuft übrigens auch schneller auf Grünflächen. Also immer gucken, dass so ein paar Grünflächen nach links und rechts sind. Aber dann Hirsche zurücktreiben, weil die geben dann jeweils 3 Coins. Und ich glaube, so ein normaler Hase gibt nur einen Coin.
Und was ich gerne mache jetzt, also mein Lieblingseröffnungsstart ist nur Archer kaufen und die ersten 2 Nächte ohne Baumeister auskommen, weil man dann einfach gleich deutlich mehr Geld macht, wenn die ganzen Hasen jagen. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, ich meine, ist glaube ich kein Tipp, was ich aber eben gelesen habe mit diesen Farmen, eben nicht das Haus zu bauen, das habe ich immer falsch gemacht am Anfang.
Genau, auf Stufe 1 lassen.
Weil diese Sicheln sind halt einfach verdammt teuer. Mit diesen Fünfern. Und ganz wichtig auch, die Archer gehen immer zur äußersten Verteidigungslinie. Das heißt, ich habe meistens dann auch so beim Vorbeiraten so, ach komm, dann baue ich halt noch eine Verteidigungswand, weißt, diese Einserwände. Das bringt aber gar nichts, weil dann zerstreust du so deine Armee. Und wenn du dann irgendwie am Basis so einen Turm hast, wo ein Archer oben drin steht, der bewegt sich ja nicht mehr, der ist ja fest.
Genau.
Wenn du dann aber die Verteidigungswand weiter vorne hast, dann kann der gar nicht mit angreifen. Also immer nur da die letzte Verteidigungswand haben, wo du auch den stärksten Turm hast.
Genau, es lohnt sich auch, zumindest in den ersten 2, 3 Nächten, sag ich mal, loszulaufen. Es gibt irgendwo zum Start eine Truhe, die im Wald steht.
Ja.
Und das kann man relativ gut damit verbinden, dass es ja diesen Karawanenkerl gibt, der ankommt. Der
Händler, oder?
Genau, der Händler. Dem wirft man Münzen entgegen, der geht dann ins Lager. Der ist so ein bisschen, ja, so eine 50-50 Sache, denn entweder füllt er die Bogenschützen auf oder er füllt ja die Handwerker auf. Also man hofft immer, dass die Bogenschützen auffüllt. Ja. Aber es lohnt sich tatsächlich, da zu investieren. Und im Notfall guckt man, dass man nicht zu viele freie Arbeiter hat, dass die sich am Ende, falls er mal die Handwerkersachen auffüllt, dass sich die schnappt.
Genau. Und die Bäume kann man ruhig fällen, aber eben halt noch nicht diese Verteidigungslinie aufziehen. Und ganz wichtig auch, die Bäume nicht so fällen, dass das Lagerfeuer zerstört wird. Genau. Weil sonst hast du nämlich irgendwann ein Problem, dass du keine Leute mehr hast. Oder die zu weit weg sind. Und benutzt du diese stärkeren Bogenschützenstatuen und stärkeren Handwerkerstatuen?
Manchmal.
Wenn, dann für Bogenschützen, oder?
Ja, Bogenschützen, definitiv.
Das bringt schon ordentlich was. Also gerade bei den Blutmondnacht weiß man ja nicht, wie passend auch das neulich Blutmond war, oder?
Ja.
Was aber total wichtig ist, ist diese Holzstatue, die dann zu Stein wird. Das habe ich mich nämlich in den ersten 3, 4 Runden habe ich immer nicht kapiert, wann ich denn überhaupt so ein Steinschloss kriege. Und da musst du ja das Ding aktivieren, sonst geht's gar nicht weiter, gell?
Ja. Genau. Und es lohnt sich auch wirklich, irgendwann die Festung so weit aufzubauen, dass du die Ritter bauen kannst.
Ja.
Die sind später einfach so wichtig. Und du kannst auch, das funktioniert, glaube ich, in den frühen Phasen nicht, aber später kannst du wirklich Coins hinwerfen und deine Bewohner wirklich dann dir nachziehen. Also wenn du dann irgendwann mal in Richtung Portal wanderst, ist das tatsächlich ganz praktisch.
Was man aber unbedingt wissen sollte, die Ritter, die habe ich letztes Mal dann einfach mal losgeschickt, weil ich nicht wusste, was die machen. Also man kauft sich ja dann so ein Schild. Und dann stehen da ja, dann schnappt er sich ja eins und dann nimmt er sich ja die Archer, die rumstehen, und dann hast du so eine Armee. Und die ist ja auch ganz gut zum Verteidigen. Wenn du die aber losschickst, kann das auch sehr schnell Game Over bedeuten.
Ja.
Also die, ich sage mal so, ohne das jetzt noch zu verraten, weil ich weiß es auch nicht genau, aber ich weiß nur, dass die das Finale einläuten, sagen wir es mal so, oder? Also wenn du die Archer losschickst, dann kamen bei mir Monster, die habe ich so noch nie gesehen, und ich war komplett platt.
Ja, also das ist auch mein Eindruck. Also ich bin ja auch noch nicht durch, du ja auch nicht, aber das ist auch so mein Eindruck. Und anfangs denkt man halt wirklich, wenn man die Burg aufrüstet, das fand ich sehr lustig. Ich habe die Burg aufgerüstet und dachte, oh, guck mal, ich kann hier so schöne Crests hinhängen. Das sind jetzt meine Wappen, die ich habe. Und immer dachte ich, hey, irgendjemand hat meine Wappen geklaut. Und ich dann merkte, ah, Ritter.
Sehr geil. Kann man da mehr von, man kann immer nur einen von jeder Seite haben, gell?
Ich glaube schon, ja. Das ist ähnlich wie mit Katapulten.
Genau. Und was mich aber dann noch irgendwie irritiert hat, die Katapulte, manchmal werden sie repariert und manchmal nicht oder so, oder?
Ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen buggy. Also allgemein, einige Sachen sind im Spiel überhaupt noch buggy. Genau, dass dem Pferd relativ schnell die Puste ausgeht.
Ja, aber das ist ja nicht buggy, das ist ja Absicht. Das ist ja ein spielerisches Element.
Ja, aber teilweise kriegt das Pferd seine Puste nicht zurück.
Ah, nee, das ist mir nie passiert.
Nee. Ja, das haben sie, glaube ich, auch offiziell in den Steam-Foren schon. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gefixt wurde, aber es war zumindest zum Release war das ein Problem noch.
Ansonsten war es bei mir nicht buggy, nee. Also ich habe nur einen kleinen Denkfehler, glaube ich, hat er gehabt. Oder er oder sie, die Programmierer. Ich wurde dann angegriffen und hab's überlebt. Und man kriegt ja jede Nacht, haben wir gar nicht gesagt vorhin, man kriegt ja jeden Tag quasi so Grundgehalt. aus dieser Box. Und es wird ja eigentlich immer ein bisschen mehr. Und dann hatte ich aber eine Steinschloss und dann kam da nur noch eins raus.
Ja, ich glaube, das ist, weil du eine bestimmte Stufe erreicht hast.
Ich glaub, aber da war ich ja dann völlig blockiert. Ich hatte keine Leute mehr und habe pro Nacht nur eine Münze gekriegt. Wie soll ich mich denn damit wieder aufbauen? Damit kann ich mir ja keine Sichel kaufen. Ich hatte irgendwie 3 Farmen und ich hatte mega viel Türme, oder das ist gerade der aktuelle Spielstand, aber ich komme nicht an genügend Geld, um mir überhaupt die Leute zu holen. Ich müsste jetzt quasi 7 Tage überleben, um mir einen Bauern wieder zu schnappen. Wie soll denn das funktionieren?
Gar nicht. Also ich hatte das gleiche Problem. Das war tatsächlich, als ich den ersten Abend das Spiel gestreamt habe, so 3-4 Stunden. Und irgendwann kam ich genau an diesem Punkt an, wo meine Farmen leer waren. Also eigentlich im Grunde genommen, die Farmen sind später das, was dir Geld bringt. Ja. Weil die Truhe soll, und das ist, glaube ich, offiziell so gesagt worden von den Entwicklern, also ich habe zumindest so gelesen, dass die Truhe dir später nicht mehr viel Geld geben kann. Das heißt, du musst dich selber versorgen können.
Genau.
Aber wie gesagt, wenn dann überrannt wirst, keine Chance, irgendwas noch zu machen.
Also wie gesagt, die Truhe sollte einfach immer 5 Coins oder irgendwas geben, damit man sich wenigstens wieder irgendwie 3-4 Leute holen kann und einen Archer, oder? Dann kann man irgendwie wieder so langsam versuchen. Weil die Monster, den kann man ja einigermaßen ausweichen, wenn man das Glück hat, man hat noch ein paar Münzen in der Tasche und die Monster rennen ja in das Portal rein mit Beute, mit Loot.
Ja.
Und wenn du ihnen noch ein paar Münzen hinwirfst und es sind halt noch 2 Monster da und alle deine Leute sind weg, dann kannst du dich ja wenigstens noch irgendwie damit retten. So. Dann wirfst du denen halt die Münzen hin und dann kannst du wieder zurück. Aber da wieder von Null anfangen mit einer Münze, das geht halt einfach nicht. Ja.
Also ein bisschen genauso ab und an erscheint der Blutmond in meinen Augen ein bisschen früh. Also ich hatte jetzt an Tag 3 und dann kommen wirklich so viele Monster, dass du gar keine Chance hast. Weil deine Verteidigungsanlagen, die stehen zwar, weil du wirst ja anfangs immer durch dieses Tutorial geführt, wie hier, bau deine grundsätzlichen Sachen, deine Mauern hin und alles, aber du hast keine Chance, dich da irgendwie gegen zu wehren. Und dann, ganz ehrlich, dann werfe ich lieber direkt weg und fange neu an und hoffe, dass der Blutmond ein bisschen später kommt.
Was dem Spiel gut tun würde, fände ich, wenn die Monster abhauen, sobald es Tag wird.
Ja.
Sie hauen ja auch nicht tagsüber ab. Und dann, die machen dir die Wand definitiv kaputt. Also wenn sie deinen letzten Archer erwischen, dann hast du keine Chance mehr, dass sie irgendwie von alleine gehen. Du hast ja keine Verteidigungsmauern, die irgendwie Schaden machen. So.
Und sie kommen teilweise auch relativ spät. Also du denkst manchmal die Nacht, ach, ich hab's gerade geschafft. Und dann hörst du plötzlich doch so, oh, da knabbert jemand an meinen Wänden.
Naja, aber grundsätzlich super.
Ja.
Gut, dann müssen wir es nochmal hinkriegen. Dann danke ich dir für diesen Besuch.
Ja, ich danke mich für die Einladung.
Und du hast es gestreamt. Wirst du es mal wieder machen, oder?
Kann man
das noch angucken bei dir, oder wie läuft
das? Ja, ich denke schon. Also ich denke, am Donnerstag werde ich es nochmal streamen auf hitbox.tv/highscorehero.
Cool. Dann ist es vielleicht der Tag, an dem der Podcast online geht. Schaut mal vorbei.
Gut.
Dann danke ich dir. Bis bald.
Bis dann, Manu.
Tschüss.
Tschüss.